SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Ja, eigentlich sollte es sein Tag werden. Friedrich Merz wollte sich heute Vormittag zum 10. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wählen lassen. Am Ende haben ihm 6 Stimmen gefehlt. Damit ist der CDU-Chef im ersten Wahlgang gescheitert. Das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Berlin-Korrespondenten Oliver Neuroth. Oliver, ja, damit hatte wohl kaum einer gerechnet. Wie groß ist das politische Erdbeben in Berlin?
Das politische Erdbeben ist heftig. Man könnte sagen, hohe Stufe auf der Richterskala sozusagen. Als die Bundestagspräsidentin um kurz nach 10 Julia Klöckner das Ergebnis verkündet hat, waren die Gesichter von so gut wie allen Abgeordneten ja wie versteinert. Eine riesige Überraschung und gleichzeitig eine völlige Ratlosigkeit bei allen. Friedrich Merz selbst konnten wir nur ein paar Sekunden sehen. Er ging gleich aus dem Plenarsaal raus, um sich mit seiner Fraktion zu beraten, mit CDU, CSU. Und genau das, sich beraten, intern abstimmen, das machen jetzt auch alle Fraktionen im Bundestag, um zu schauen, wie gehen wir mit dieser wirklich sehr, sehr ungewöhnlichen Situation nun um.
Ja, und dann wird natürlich auch spekuliert, woran hat es gelegen?
Ja, Merz haben 6 Stimmen gefehlt. Also 6 eigene Leute sozusagen, die Nein gesagt haben. Abgeordnete von CDU, CSU und oder SPD haben ihn nicht unterstützt. Wir hören, dass wahrscheinlich aus beiden Fraktionen Abweichler kommen. Aber wo es wie viele waren, ist ganz schwer zu sagen, denn es war ja eine geheime Wahl. Das ist auch das große Problem jetzt für CDU, CSU und SPD, diese Abweichler zu finden, mit ihnen nochmal zu sprechen, um sie eventuell überzeugen zu können, doch noch Ja zu sagen für Friedrich Merz, denn ein weiterer Wahlgang wird anstehen. Und da wollen natürlich die ja, potenziell künftigen Regierungskoalitionen, die Fraktionen auch, dass das dann funktioniert.
Wovon hängt es denn ab, wann es da in einen zweiten Wahlgang geht?
Nun, da gibt es einige Verfahrensregeln sozusagen. Es könnte sein, dass es heute noch einen zweiten Wahlgang gibt. Dazu müssten alle Fraktionen im Bundestag Ja sagen, also das Ganze unterstützen. Da laufen eben jetzt die internen Gespräche. Es war vorhin noch mal eher als wahrscheinlichere Option genannt worden, dass es morgen einen zweiten Wahlgang gibt. Und auch der Freitag ist noch im Rennen. Also den Termin, den haben wir noch nicht. Klar ist, dieser zweite Wahlgang wird genauso schwierig wie der erste für Friedrich Merz. Also er braucht 316 Ja-Stimmen. Bei einem dritten Wahlgang, der nötig wäre, wenn der zweite auch nicht funktioniert, würde dann die einfache Mehrheit reichen, also einfach mehr Ja- als Nein-Stimmen. Aber ob er sich dann ein drittes Mal nochmal aufstellen würde, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen, denn da wäre dann, wenn es dann scheitert im zweiten, Friedrich Merz auch irgendwo verbrannt.
Aber jetzt mal ganz salopp gefragt, ist er denn so unbeliebt?
Naja, also viele Abgeordnete von CDU, CSU und auch SPD, die machen ihm ja Vorwürfe, dass er so ein paar Wahlversprechen gebrochen hat. Zum Beispiel das Thema Schulden machen. Das neue Sondervermögen, 500 Milliarden Euro, die soll es ja geben für die Infrastruktur. Das hat er vorab ausgeschlossen und viele haben ihm ja vorgeworfen, Mensch, du bist eigentlich nicht ehrlich, lieber Friedrich Merz. Deswegen haben möglicherweise eben dann doch einige auch gesagt, also dich wollen wir auch nicht als Kanzler, auch wenn sie es offen nicht raussagen, aber zumindest bei der Abstimmung haben sie entsprechend entschieden. Ich glaube, dass das so an seiner Glaubwürdigkeit intern in der Politik, in der Fraktion dann doch auch geschadet hat.
Vielen Dank für die Einschätzung, Oliver Neuroth in Berlin. Heute war Kanzlerwahl im Bundestag, aber Friedrich Merz hat im ersten Wahlgang nicht die nötige Mehrheit bekommen. Wann es in den zweiten Wahlgang geht, ist noch unklar, wie wir gerade gehört haben. Aber es war eine faustdicke Überraschung. Sowas gab es noch nie. Und deswegen schauen wir gleich, was Politik und Bürger im Saarland dazu sagen. Was für eine Überraschung heute, dass Friedrich Merz nicht die nötige Mehrheit bekommen hat, um Kanzler zu werden im Bundestag. Damit hatten wohl die wenigsten gerechnet, auch hier im Saarland nicht. SR3-Reporter Lukas Baumann hat die ersten Stimmen in Saarbrücken für uns gesammelt.
Ja, ich finde es traurig. Aber ist die Frage, wer war es?
Das ist eine sehr gute Frage. Haben Sie eine Vermutung?
Ja, ich denke mal, dass mehr im SPD-Bereich zu suchen ist als im CDU-Bereich.
Jetzt haben Sie gesagt, es ist traurig. Warum ist es traurig?
Ja, weil eigentlich Deutschland ganz schnell in die Reihe kommen muss. Und die Verzögerungen jetzt sind auch für Deutschland und Europa schlecht.
Ja nun, er hat ja nicht ganz so viel Zuspruch mehr gehabt. Ne? Nach den ersten Anfängen war er vielleicht ein bisschen zu euphorisch und jetzt gibt es einen kleinen Dämpfer. Wenn man so alles knapp auf Kante näht, kann sowas mal schnell passieren. Ne?
Und ich habe das Gefühl, manche wollen Spielchen spielen.
Okay, wie meinen Sie das?
Ja, einfach nach dem Motto, Denkzettel oder nicht gleich beim ersten Mal oder wie auch immer.
Meinen Sie denn, Friedrich Merz hat einen Denkzettel verdient?
Nein, finde ich eigentlich nicht, aber es gibt offensichtlich Leute, die das so sehen.
Haben wir schon gehört.
Wie ist denn Ihre Meinung dazu?
Also ich finde es einfach unmöglich, dass es Abgeordnete gibt, die lange einen Koalitionsvertrag abschließen und dann sich einfach enthalten. Finde ich nicht gut.
Ja, irgendwie hat er auch recht. Was sagen die Saarabgeordneten dazu, die da heute mit abgestimmt haben? Unter anderem darüber reden wir in wenigen Minuten hier auf SR3. Ja, es ist ein historischer Tag heute im Bundestag in Berlin. Friedrich Merz ist im ersten Wahlgang bei der Kanzlerwahl gescheitert. Mitgestimmt haben auch die saarländischen Bundestagsabgeordneten. Was sagen die zu dem Ausgang? Und was sagen auch die anderen saarländischen Politiker und Politikerinnen? Meine Kollegin Sabine Wachs ist jetzt gerade bei mir im Studio und hat sich umgehört. Ja, Sabine, wir haben gerade aus Berlin gehört, das ist ein politisches Erdbeben. Was sagt man hier dazu?
Ja, also hier bei den saarländischen Abgeordneten im Bundestag, zumindest von SPD und CDU, da herrschte, zumindest eben als ich sie gesprochen habe, Ratlosigkeit. Roland Theiß von der CDU, der sprach von einer schwierigen Lage und sagte, die Koalitionspartner, die müssten sich jetzt schnellstmöglich einigen und dann müsse neu gewählt werden. Und er sagte auch, Friedrich Merz werde auch nochmal antreten zur Kanzlerwahl. Mhm. Esra Limbacher von der SPD ist ja auch einer von 6 designierten Fraktionsvize-Vorsitzenden der Partei, die ja auch gewählt werden sollten heute. Der sagt, Deutschland und Europa befinden sich in einer schwierigen Lage und er sieht sich als Bundestagsabgeordneter ganz klar in der Verantwortung, jetzt schnell für stabile Verhältnisse zu sorgen. Betonte auch, die SPD-Fraktion, die stehe geschlossen hinter der Wahl von Friedrich Merz zum Kanzler. Also bisher gab es von den saarländischen Bundestagsabgeordneten keine Schuldzuweisungen. Es gab auch noch keine Spekulationen, weder von CDU noch von SPD, aus welchen Reihen die Abweichler kamen.
Wie sieht es denn in der Landespolitik aus, also bei den Fraktionen, die hier bei uns im Landtag sitzen?
Ja, da ist bisher nur eine Reaktion aus der Saar-CDU da. Saar-CDU-Chef Stefan Toscani, der sagte, man stehe geschlossen hinter Friedrich Merz als Kanzlerkandidat. Und auch Toscani forderte jetzt eine schnelle Lösung, sagte, es dürfe keinen Aufschub und kein Taktieren geben. Andere Reaktionen, die haben wir im Moment noch nicht und das zeigt auch, dass offenbar kaum einer wirklich damit gerechnet hat, auch hier im Saarland nicht, dass Friedrich Merz heute nicht im ersten Wahlgang zum Kanzler gewählt wird.
Dank dir, Sabine. Wir haben Reaktionen von saarländischen Politikern und Politikerinnen zum politischen Erdbeben in Berlin gehört. Da hat es Merz heute nicht geschafft, im ersten Wahlgang im Bundestag Kanzler zu werden. Das Gasthaus zur Sonne in Badenbach hat eine lange, lange Tradition, fast 200 Jahre. Und die Leute im Wadener Stadtteil und auch drumherum, die waren deswegen natürlich traurig, als die Kultgaststätte dann dicht gemacht hat. Und umso glücklicher, dass sich jetzt doch noch eine Nachfolge gefunden hat. Und das ist keine andere als die Enkelin der einstigen Wirtin. Eröffnet ist schon und SR3-Reporterin Patricia Böcking war dort.
Tische werden rumgeräumt, der Boden nochmal gefegt. Bevor das Gasthaus zur Sonne am Abend wieder seine Türen öffnet, machen sich Elena Micheli und ihre Helfer schon an die Arbeit. Bis zum Abend muss alles picobello sein. Seit dem 1. Mai ist das Gasthaus in Badenbach wieder mehrmals die Woche geöffnet. Einiges ist neu, die Einrichtung ist moderner und im Gasthaus bedient eine junge Frau. Elena Micheli leitet jetzt mit gerade mal 23 Jahren das Bistro, das früher ihre Oma geführt hat. Schon als Kind hat sie oft mitgeholfen.
Ganz früher war es eher so ein bisschen Spaß. Dann haben wir hinter der Theke ein bisschen gespielt und so ein bisschen alibimäßig geholfen. Später haben wir dann, oder habe ich wirklich versucht, ein bisschen wirklich zu helfen. Und ab einer gewissen Zeit habe ich dann donnerstags meine Oma auch unterstützt, weil donnerstags immer der Stammtisch war.
An die Oma und die lange Tradition erinnern auch noch alte Bilder an der Wand. 1830 hatte das Gasthaus zum ersten Mal geöffnet und ist seitdem in Familienbesitz. Seit Christine Micheli vor einigen Jahren gestorben ist, hatte das Gasthaus erstmal zu. Später hat die alte Kneipe dann einmal pro Woche geöffnet. Die Wiedereröffnung am 1. Mai war für Elena ein voller Erfolg, sagt ihr Papa Rainer Micheli.
Ja, das war ein Wahnsinn. Da waren ja, glaube ich, 500 Leute. Sie alleine musste das mehr oder weniger stemmen, beziehungsweise mit 10, 15 Aushilfen. Das war wunderbar.
Um für die Aufgabe bereit zu sein, hat Elena Micheli eine Ausbildung in einem Hotel in Weißkirchen gemacht. Mit der Wiedereröffnung ist für sie jetzt ein Wunsch in Erfüllung gegangen.
Geträumt habe ich davon ja eigentlich schon immer. Dass es jetzt so früh realisiert wird, habe ich eigentlich auch nicht erwartet. Aber dadurch, dass ich die Ausbildung fertig hatte, alles gut geklappt hat, haben wir gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann?
Unterstützung bekommt Elena von Freunden und Familie. Ihre 2 Jahre ältere Schwester Gina kümmert sich unter anderem um den Instagram-Account. Sie ist stolz auf ihre jüngere Schwester.
Es ist auf jeden Fall krass. Also man wusste schon immer, okay, sie macht irgendwas damit und sie wird auf jeden Fall was eröffnen. Aber mit 23 ist schon echt eine Herausforderung. Aber es ist schon schön zu sehen, weil alles funktioniert.
Einer der ersten Gäste war Volker Wagner aus dem Nachbardorf. Er kennt das Gasthaus noch von früher.
Ich war mit dem Vater als kleiner Bub schon hier Sonntagmorgen früh shoppen, trinken nach der Messe. Ja, es war schön. Also ist wieder schön. Wir sind alle so froh, dass es wirklich endlich wieder weitergeht.
Auch Elena Micheli kennt er noch von damals, als sie als kleines Mädchen bei ihrer Oma ausgeholfen hat.
Die ist wie die Oma. Absolut Oma Nummer 2 und alles im Blick, alles im Griff. Aber sie hat ja schon bei der Oma schon ausgeholfen früher und da hat man schon gesehen. Die hat da immer schon das Auge gehabt, da ist ein Glas, dann ist sie schon direkt hingeflitzt und so. Also die macht es sehr souverän.
Volker Wagner will demnächst auf jeden Fall öfter vorbeikommen, so wie damals. In Zukunft steht dann aber nicht mehr die Oma, sondern die Enkelin hinterm Zapfhahn.
Jetzt habe ich direkt Durst. Vielen Dank. Das Gasthaus zur Sonne im Badener Stadtteil Badenbach hat wieder geöffnet. Die 23-jährige Elena will damit das Erbe ihrer Oma weiterführen. Fast ein Jahr ist es her, dass viele Teile vom Saarland unter Wasser standen. Keller voll, Geschäfte und Wohnungen voller Schlamm, Schwimmbäder nicht mehr zu benutzen. Hangrutsche. Das alles wieder zu richten ist teuer. Mehr als 40 Millionen Euro Schaden melden allein die Kommunen. Heute kommen die Zahlen von der Saarlandversicherung. Welche Bilanz das ist, hören wir von SR3-Reporter Jimmy Boot, der mir jetzt live zugeschaltet ist. Ja, Jimmy, die sehen das Hochwasser ja sicherlich in den Zahlen, richtig?
Das Pfingsthochwasser bemerkt man sehr deutlich in der Bilanz. Die Zahl der gemeldeten Schäden insgesamt ist um 7% gestiegen, die Summe der Entschädigungen sogar um 22%. 25 Millionen Euro hat die Saarlandversicherung allein für Hochwasserschäden gezahlt. Und das könnte sich in nächster Zeit auch für die Versicherten bemerkbar machen, sagt der Vorstandsvorsitzende Dirk Herrmann.
Wenn sich diese Art der Ereignisse häuft, dass entsprechend auch die Prämien sich erhöhen werden, je nachdem, wie das Risiko eben sich ausprägt. Und wir sehen im Moment diese Häufung der Ereignisse, also insofern muss man schon auf sich davon ausgehen.
Zwar hat die Saarlandversicherung letztes Jahr einen klaren Überschuss eingefahren, der ist allerdings im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte geschrumpft.
Es wird ja da auch immer über Pflichtversicherungen diskutiert. Wie genau könnte das denn aussehen und könnte sowas kommen?
Ja, als Pflichtversicherung light vielleicht. Im Koalitionsvertrag der vielleicht bald demnächst amtierenden neuen Bundesregierung ist das ein Thema. Dirk Herrmann von der Saarlandversicherung nochmal dazu.
Denn heute stellt sich die Frage, wer ist für so etwas überhaupt versichert? Wir sind hier im Saarland nur bei jedem zweiten mit diesem Sicherungskonzept für solche Unwetterereignisse vorbereitet. Und jeder erste, der versichert ist, hat aber diesen Schutz nicht. Und es ist natürlich entscheidend, dass wir erstens diesen Schutz ausweiten, dass jeder sich bewusst damit beschäftigt. Und die Diskussion um die Pflichtversicherung, wie sie jetzt auch im Koalitionsvertrag zu finden ist, wird diesem Aspekt nochmal Rechnung tragen, damit sich auch jeder damit beschäftigt, ist das ein Versicherungsschutz, den ich brauche, den ich wählen möchte und dann sich dafür oder dagegen entscheidet.
Es würde nach den Plänen von Schwarz-Rot dann die Verpflichtung geben, dass Versicherer bei Gebäudeversicherungen immer auch eine Elementarschädensversicherung anbieten müssen.
Hochwasser war das Top-Thema heute bei der Jahresbilanz der Saarlandversicherung. Ein weiteres Thema bei der Pressekonferenz war auch Altersvorsorge. Wie sieht's denn da bei uns im Saarland aus?
Kurz gesagt, bei Männern gut, bei Frauen schlecht. Was die Altersvorsorge der Männer angeht, ist das Saarland bundesweit Spitze. Bei Frauen tatsächlich weit hinten. Um das zu ändern, will die Saarlandversicherung mit einer neuen Kampagne Frauen stärker ansprechen für Altersvorsorge, denn die sind hier im Saarland besonders stark von Altersarmut bedroht.
Vielen Dank, Jimmy Boot, live zugeschaltet von der Bilanz der Saarlandversicherung. Das Top-Thema heute, das Pfingsthochwasser, ist ja fast ein Jahr her. 25 Millionen hat die Saarlandversicherung allein für Hochwasserschäden gezahlt, haben wir gerade gehört.